Gruber geht aus dem Zimmer, geht aus der Wohnung, geht aus dem Haus. Es ist 6 Uhr früh, ein Taxi wartet schon am Rande des Gehsteigs. Der Fahrer steigt aus und öffnet Gruber den Kofferraum. Guten Morgen, guten Morgen. Gruber setzt sich nach hinten, legt Umhängetasche und Trenchcoat neben sich, dabei knistert das Kuvert boshaft in seiner Manteltasche. Ein grelles Unbehagen rast durch Gruber und legt einen Augenblick lang sein Bewusstsein lahm. Nein, gar nicht daran denken, nicht. Der Schmerz schläft noch seit 3 Tagen schon, okay. Einfach schlafen lassen, daran denken. Gruber ignoriert das ungute Gefühl und steckt die Kopfhörer an sein iPhone. Geredet wird jetzt nicht, nur nicht reden um diese Zeit. Überhaupt nicht reden mit Taxifahrern, nie mit Taxifahrern reden. Der iPod spielt Dylans Telltale Signs, die Bootlegs. Das Beste, wie Gruber findet, das Dylan in den letzten Jahren veröffentlicht hat. Gruber hört seine Musik passend zur Tageszeit und passend zur Aussicht. Dylan passt immer. Es ist noch dunkel, die Straßen sind leer. Die Stadt hat ihre Betriebstemperatur noch nicht erreicht. Nach 15 Minuten fährt das Taxi an der Ölraffinerie vorbei. Ein Moment, den Gruber auch beim 1000. Mal nicht verpassen möchte. Dylan singt über das Mädchen vom Red River Shore und wie er sie heiraten will und wie sie ihm ihren besten Rat gibt, dass er heimgehen und ein einfaches Leben leben soll. Gruber starrt auf die vorbeiziehenden Lichter der Raffinerie. Hunderte, Tausende von nackten Glühbirnen an Containern und auf Türmchen und Masten, glühend kalte, industrielle Schönheit. Ein einfaches Leben. Gruber denkt an das Kuvert, an den Scheißtag, der vor ihm liegt. Er denkt an den Abend, er denkt an Denise. Vielleicht wird er heute mit Denise schlafen. Er denkt an Denise, Denise, wie sie unter ihm liegt und ihm nicht in die Augen schaut. Er war allerdings, naja, letztes Mal danach irgendwie unlocker ihr gegenüber, brüsk und hat dann 2 oder 3 ihrer E-Mails nicht beantwortet. Vielleicht wird er heute doch nicht mit ihr schlafen, nicht Denise, Denise. Dann sind sie am Flughafen, Gruber zahlt, steigt vorsichtig aus, nicht den Schmerz wecken, hebt diese stinkfaulen Wiener Taxler seinen Koffer selbst aus dem Kofferraum und zieht ihn über die Straße zum Terminal A. Sein Trolley wiegt, er weiß das, er hat das zu Hause überprüft, 2-mal hat er es überprüft, genau 7,7 Kilo. Das geht als Handgepäck durch. Gruber hat keine Zeit fürs Warten an Gepäckbändern. Von einem Bein aufs andere treten, auf die Uhr schauen, sich eine gute Position sichern, das Leben vorbeiziehen sehen, auf die Uhr schauen, auf die Uhr schauen, auf die Uhr schauen. Er ist froh, dass er niemanden hier kennt. Es gibt wahrscheinlich nichts Entsetzlicheres als Smalltalk frühmorgens am Gate. Im Trolley befinden sich 2 gute Hemden, ein Slimane-Anzug, ein Unterhemd, 2 Boxershorts, 2 Paar Socken, ein Kabel für sein Notebook, ein Akku für sein iPhone und sein gesamter Hygienebedarf in 75 Milliliter Plastikflaschen. Shampoo, Conditioner, Duschgel, Rasierwasser, danke, 9-11. Er braucht seinen Trolley nicht aufzugeben, die Formalitäten sind schnell erledigt, unter anderem, weil Gruber sich an sein Prinzip für solche Situationen hält, wenngleich dieses im diametralen Widerspruch zu seiner Persönlichkeit steht. Immer freundlich zu Dienstleistern sein, natürlich nur aus Gründen des Vorteils. Das ist, Gruber hat es ausprobiert, zeitsparend und damit nutzbringend. Immer freundlich zu sein, immer zuvorkommend. Jedenfalls, solange es keinen konkreten Anlass zu entschiedener Unfreundlichkeit gibt. Hier und jetzt gibt es ihn nicht. Hier und jetzt hat er es, wie meistens um diese Zeit, mit einer unausgeschlafenen jungen Frau in schlecht sitzender, billiger Uniform zu tun, die es gewohnt ist, von unausgeschlafenen Passagieren überheblich und grob behandelt zu werden. Diese hier hat 2 schwarze Haare, zu stark gezupfte Augenbrauen, zu klumpige Wimperntusche und zu viel solariumfarbenes Make-up im Gesicht. Sie reagiert auf Grubers muntere Freundlichkeit extrem positiv, nein, euphorisch. Grubers Trolley könnte auch 12 Kilo wiegen, kein Problem. Im Flieger sitzt Gruber allein in der linken Dreierreihe, auf der anderen Seite sitzt eine Frau allein in der rechten Dreierreihe. Die Frau wirft begehrliche Blicke auf seine Zeitungen und Gruber reicht ihr, nachdem sie etwas von verschlafen und vergessen und viel zu früh stammelte, was er ausgelesen hat. Kurier, Standard, Krone, FAZ, Financial Times. Sie lächelt ihn jedes Mal müde, aber dankbar an. Er kennt ihr Gesicht von irgendwoher. Sie hat wuschelige, leuchtend dunkelblonde Haare, Ringe unter den Augen, einen breiten, vollen Mund. Woher kennt er dieses Gesicht? Gruber denkt darüber nach. Sie sieht interessant aus, aber sie ist nicht schön genug, dass er sich länger mit der Frage beschäftigen will, wo er sie schon einmal gesehen hat. Egal, wenn's wichtig wäre, wüsste er es. Sex hatte er nie mit ihr. Gruber ist sich der Schmerz, er ist noch da und er wacht jetzt auf, relativ sicher. Nicht 100%ig, aber fast. Als der Flieger seine Flughöhe erreicht hat, steckt sich Gruber wieder die Stöpsel in die Ohren, hört noch zwei, dreimal Red River Shore und scrollt dann. Der Schmerz regt und regelt sich unter Grubers Bauchdecke. Aber er schwächelt vielleicht, verschwindet er wieder, wenn Gruber ihn ignoriert. Vor auf 11, die Orgel. Die Orgel ist bitte ein Wahnsinn. Er würde gerne der Herzog eine SMS wegen dieser Orgel schicken. Aber erstens ist er in der Luft, zweitens würde die Herzog den Titel zu persönlich nehmen. Man kann der Herzog keinen Song empfehlen, der Dreamin' of You heißt, ohne dass sie das als Signal auffasst, sich Gruber wieder einmal ein bisschen an den Hals zu werfen. Die Herzog hat, Gruber nimmt jetzt doch lieber eine 400er Seraktil und spült sie mit einem Schluck Wasser hinunter, die merkwürdige Angewohnheit, sich temporär in Gruber zu verlieben, wenn Gruber sie mit irgendetwas rührt, und die Orgel wäre definitiv geeignet, die Herzog zu rühren. Diese Möglichkeit trachtet Gruber zwar nicht grundsätzlich zu vermeiden, aber doch für kargere Zeiten zu reservieren. Die Dillenmanie, die passt nicht zu Gruber. Gruber sieht nicht aus wie der typische Dillen-Fan und er benimmt sich nicht wie der typische Dillen-Fan. Gruber weiß es und er redet deshalb eher gar nicht darüber. Seine Kollegen und Geschäftspartner gehen heimlich in Puffs oder in Swingerclubs oder masturbieren bei Testfahrten in Autos, die sie sich nicht leisten können. Gruber hört heimlich Dillen. Philipp weiß es und Kathi natürlich. Und er spricht mit dem Bachmeier darüber und mit der Herzog, die eine der wenigen Frauen ist, mit der Gruber überhaupt spricht, also im Sinne von reden, nicht aufreißen. Was vielleicht damit zu tun hat, dass die Herzog eine der wenigen Frauen ist, die überhaupt über Musik reden. Bloß kommt es Gruber mitunter vor, als wolle sie Dillen vor einem wie ihm beschützen, vollkommen bescheuert. Sie nervt, sie macht ihm das kaputt in ihrer überkritischen Art, denn Gruber findet keineswegs, dass man leben und denken und daherkommen muss wie Dillen, um Dillens Musik zu mögen. Also überhaupt nicht. Kompletter Blödsinn, bitte. Die Herzog findet das schon, obwohl ihr selbst dafür jegliche Basis fehlt, absolut jede. Weder lebt noch denkt und zum Glück sieht sie auch nicht aus wie Dillen. Die Herzog lebt unter einer Klimt-Zeichnung. Sie hängt über ihrem Sofa und hing einst im Vorraum der Gästetoilette ihrer Eltern. Und der Klimt ist eins der wertloseren Dinge in ihrem Dasein, jetzt mal abgesehen vom ideellen Wert. Der Kühlschrank der Herzog ist vermutlich teurer als die Klimt-Zeichnung. So gesehen ist es ein permanenter Fehler, die Herzog nicht anzubaggern. Eigentlich sollte er die Herzog bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit aufs Standesamt schleppen, lebensversicherungstechnisch. Aber auf keinen Fall besteht auch nur der Furz eines Anlasses, sich von der Herzog wegen Dillen-Vorhaltungen machen zu lassen. In Zürich kommt Gruber am nervigen Gate E an, von dem man mit der einzigen Schweizer U-Bahn zur Ankunftshalle fahren muss. Dort zieht er sich mit den wieder einmal wohl überlegt mitgenommenen Frankenmünzen ein Ticket. Gruber fühlt eine tiefe, warme Selbstzufriedenheit in sich aufsteigen, setzt sich in den Zug und schreibt, während er durch die Zürcher Vorstadt fährt, sofort vom iPhone eine SMS an Carmen. Zürich, diese Scheißstadt, schon wieder. Eben hat mich einer wegen dem iPod angepflaumt. So typisch. Das ist gelogen. Es ist meistens gelogen, was Gruber Carmen aus Zürich oder München oder Mailand oder Manchester oder Darmstadt oder Sofia oder Graz oder Frankfurt am Main simst. Aber er hat da diese schöne Tradition mit ihr. Warum jetzt damit aufhören? Carmen mag mittelgroße Städte. Gruber hasst mittelgroße Städte. Was insofern peinigend ist, als Carmen ständig in Metropolen zu tun hat und Gruber permanent in mittelgroßen Städten. Carmen simst wie immer zurück, dass er ein Idiot ist, dass er endlich die Feldberger anrufen soll. Die geht mit ihm in ein wirklich gutes Restaurant zum Essen oder in ein lässiges Lokal etwas trinken oder bekocht ihn und stellt ihm lässige, interessante Leute vor. Auf jeden Fall findet er mit der Feldberger zuverlässig einen Platz in Zürich, an dem Zürich wie eine Stadt aussieht und nicht wie ein Millionendorf. Herzliche Grüße aus Beijing. Wie immer ignoriert Gruber das, denn darum geht es nicht. Darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass man mittelgroße Städte aus Prinzip hassen muss. Aus Prinzip, weil einen mittelgroße Städte unablässig spüren lassen, dass man nicht in einer großen, einer echten Stadt und folglich ein kompletter Versager ist. Dass man es nicht geschafft hat, dass du es nicht geschafft hast. An jeder herausgeputzten Ecke lassen sie einen das spüren. Vor jedem scheiß Provinz-Designerladen spürst du es. In jedem zweitklassigen Spießer-Restaurant, das einen auf kosmopolitisch macht. Scheiß Zürich. Carmen ist die einzige Person auf der Welt, die in so einer Stadt Freunde findet. Gruber hat in so einer Stadt nichts als Feinde. Geschäftspartner, Taxifahrer, Hotelportiers, Designerladenverkäuferinnen, Huren, Chef de Maisons, alle feindlich.